Diese Predigt wird zur Verfügung gestellt von der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Schwabach, Albrecht-Dürrer Straße 37. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.lkg-schwabach.de.
Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Geschwister in unserem Herrn Jesus Christus, nehmen Sie das, was Ihnen am besten gefällt. Es gehört Sie vielleicht nicht, ich tue es aber jetzt trotzdem, nämlich bevor wir die Bibel aufschlagen und auf Gottes Wort hören wollen, ein paar Sätze von mir zu sagen. Nicht, um mich in den Mittelpunkt zu stellen, sondern um so einen Eindruck zu geben, wie dieser Text, mit dem wir es heute zu tun haben, mir begegnet ist. Drei Dinge von mir voraus. Erstens, ich halte mich eigentlich eher für einen Menschen, der mit seinen Gefühlen eher zurückhaltend umgeht. Also eher das an den Tag legt, was man so als kontrolliertes Verhalten bezeichnet. Hat viele Vorteile, vieles verschenkt man sich auch dadurch. Aber so sind wir halt geprägt, Emotionen, Gefühle, ob jetzt Freude und Begeisterung oder auch mal Wut und Trauer, zu zeigen, ist so nicht meine Sache, zumindest nicht gleich und nicht so sehr intensiv. Zweitens, ich bin schon jemand, der so ein bisschen tanzen kann. Und das dann auch mal tut, wenn wo eine Hochzeit ist und eine Musik spielt und alle tanzen, dann tanzen wir auch mal. Aber das hat schon so seine Struktur und seine Regeln, das sind gelernte Schritte. Was mir eher immer fremd blieb, ist so dieses andere Tanzen. Also in den 70er Jahren kam das, als die Diskotheken so sich breit machten, als meine Eltern sich dann unterhalten haben und sagten, die tanzen ja gar nicht mehr richtig. Also richtig heißt Männlein und Weiblein miteinander und im Kreis. Die tanzen nicht mehr richtig, die tanzen jeder für sich und gar nicht mehr miteinander. Also dazu hatte ich bis heute zumindest nie einen Zugang gefunden. Drittens bin ich jemand, und das gebe ich zu, der schon auch darauf schaut, wie reagieren die anderen auf das, was ich tue. Dem es nicht ganz egal ist, wenn jemand über mich etwas sagt, insbesondere auch, wenn es was kritisch ist. Und insbesondere, wenn es Menschen sind, die ich ernst nehmen will, die mir auch nahestehen. Da bin ich dann schon einer, der es gern auch denen recht machen möchte. Also drei Eigenschaften, zurückhaltender, eher gefühlsäußerer und spärlicher Zugang zum Thema Tanz und dann auf den anderen recht machen. So einer bin ich und der kriegt jetzt einen Predigttext, wo eine Begebenheit aus der Bibel besprochen oder aufgezeigt wird, in welcher jemand auf eine ausgelassene Art und Weise feiert, dazu einen Festumzug organisiert, der mich, ich wehre mich zwar laufend dagegen, aber mich erinnert, was mir vor den Augen erscheint, immer an so einen Faschingsumzug. Und in welcher jemand derart intensiv abgehoben tanzt, offensichtlich, dass es seinen Nahestehenden mehr als peinlich ist. Und wo sich der Hauptakteur dieser Geschichte noch nicht mal im geringsten auch darum kümmert, wie die anderen darüber denken. So trafen zwei Welten aufeinander. Soweit zur Ausgangssituation, und weil diese Konstellation schwierig war, der Text also insofern sehr starker Tobak gewesen ist, für mich lesen wir erstmal bloß die Hälfte, um es überschaubar zu halten. Also wir finden das, was ich angedroht habe, in 2. Samuel, Kapitel 6, 2. Samuel 6, und ich beginne mal zu lesen bei Vers 12 bis 23. Und dem König David wurde berichtet, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was ihm gehört, gesegnet, um der Lade Gottes willen. Da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt Davids herauf. Und es geschah, Wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte er einen Stier und ein Mastkalb. Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn her, und David war mit einem leinernen Ephod gegürtet. So brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Und es geschah, als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Als sie nun den König vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Und sie brachten die Lade des Herrn hinein, stellten sie an ihre Stelle in die Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte. Und David brachte Brandopfer und Heilsopfer vor dem Herrn dar. Und als David die Darbietungen der Brandopfer und der Heilsopfer beendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn, der Heerscharen. Und er verteilte an das ganze Volk, an die ganze Menge Israels, vom Mann bis zur Frau, an jedem einen Brotkuchen, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen. Und das ganze Volk ging fort, jeder in sein Haus. Und als David zurückkehrte, um seinem Haus den Segensgruß zu bringen, ging Michal, die Tochter Sauls, hinaus, David entgegen und sagte, wie ehrenwert hat sich denn heute der König von Israel gezeigt, als er sich heute vor dem Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich sonst nur einer der erblößten Leute entblößt, der ehrlosen Leute entblößt. Da sagte David zu Michal, vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk des Herrn, über Israel zu stellen. Ja, vor dem Herrn will ich tanzen. Und ich will noch geringer werden, aber diesmal als diesmal und will niedrig werden in meinen Augen. Aber bei den Mägden, von denen du sprichst, bei ihnen werde ich in Ehren stehen. Michal aber, die Tochter Sauls, bekam kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Das ist so die zweite Hälfte des 6. Kapitels, wo etwas schlicht und ergreifend beschrieben ist, David und ganz Israel brachten die Lade hinauf nach Israel. Wir dürfen davon ausgehen, dass wir von 30.000 Menschen sprechen. Also das ist ein mittelgroßes Fußballstadion. Wer dort mal war, weiß, wie sich das dann drängt und wie dicht es da zugeht. Und es ist eine Wegstrecke zurückzulegen, die, so zwischen 10 und 15 Kilometer wohl liegt. Also keine Weltreise, aber trotzdem ein ganz schönes Stück zu Fuß, wenn da so eine ganze Menschenmasse unterwegs ist. Und es ist davon die Rede, dass das Ganze mit Freuden geschieht. Etwas schlicht in dem Text beschrieben, wer parallel lesen will, in der 1. Chronik 15, da ist es wesentlich ausführlicher noch dargestellt, was hier schlicht und ergreifend mit Hörnerschall umschrieben ist. Also das waren nicht nur Hörner, da waren ganze Kapellen unterwegs. Also die sind eingeteilt worden, wo die Harfenspieler sind, wo die Zimbeln sind, wo die Sänger sind. Und deswegen komme ich immer wieder, entschuldigen Sie bitte, so auf diesen Faschingsumzug, ja, wo so immer wieder die Kapellen dazwischen sind und richtig laut, was los ist. Ich kann mir es nicht anders vorstellen, wenn es da heißt Jauchzen. Wofür steht denn Jauchzen, wenn nicht für eine irgendwie ausgelassene Gesellschaft? Da ging es doch drunter und drüber. Das ist mal so das grobe Bild. Und jetzt steht hier, immer dann, wenn die 6 Schritte gegangen sind. Das ist ein kleines Stück von 10 Kilometern. In anderen Übersetzungen heißt es 6 Gänge, aber das scheint wohl aufs Gleiche hinauszugehen. Nach jedem 6. Schritt wird ein Stier und ein Mastkalb geopfert. Also stellen wir uns mal vor, wie hat es denn da ausgesehen? Das hat ja mit Blut zu tun. Das ist doch... Also ich kriege da ein ganz verrücktes Bild, wenn ich mir diese Szenerie so vorstelle. Und mittendrin der Anführer von dem Ganzen, der König, von dem gesagt wird, tanzte mit aller Kraft. Ich weiß nicht, was Sie für ein Bild haben, aber das ist eher so dieses, wo meine Eltern sagten, die tanzen ja gar nicht richtig, als der Wiener Opernball. Also eine riesen Menschenmenge, ein ohrenbetäubender Lärm. Alles singt und schreit durcheinander, von Jauchzen ist die Rede, alle paar Meter gibt's eine riesen Blutlache und mittens drin der König und tanzt mit aller Kraft. Und jetzt ist es mir dann schon egal, wie jetzt dieser Ephod da genau ausgesehen hat, also dieses Gewand. Da gibt das Alte Testament nicht so ganz eindeutige Hinweise an manchen Stellen, und wenn man die Michael ist ja seine Frau, die ihn da am Schluss zur Rede stellt und sagt, so wie du dich heute entblößt hast, ob das jetzt wirklich damit zu tun hat, wie in manchen Kommentaren steht, naja, das war so ein lockerer Überwurf, der die Beweglichkeit fördert, also das heißt wenig an, ob der also da auch halb nackt da mittendrin getanzt hat oder ob das auch nochmal anders ist, das ist mir dann schon fast egal. Wir wissen das nicht ganz genau. Jedenfalls, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, für mich spielt sich hier eine ganz wilde Geschichte ab. Die Frage ist, was verursacht denn jetzt dieses sowohl großartige als auch merkwürdige Vorgehen? Am Beginn des Ganzen steht Davids fester Wille, die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Damit geht's los. Da ging David hin und holte die Lade Gottes. Die muss jetzt her. Bundeslade ist uns weitgehend bekannt. Eine reich verzierte große Kiste, die aber die Israeliten seit vielen Generationen begleitet hat als Symbol für die Gegenwart Gottes. Also wo die Lade ist, ist Gott. Manche beschreiben das auch so als leerer Thron. Man hat es immer mittens ins Volk gestellt und hat dann so die Vorstellung, Mensch, da ist Gott da, der sitzt auf diesem Thron. Nachdem Mose von Gott selber das Gesetz in steinerne Tafeln erhalten hat, sind die dann in dieser Lade aufbewahrt worden. Und weil diese Lade ist, damit die Wohnung Gottes oder des gesprochenen Wortes Gottes war, hat man für die auch immer ein Zelt aufgebaut, also diese Stiftshütte. Und dies war immer die klare Aussage, Gott ist bei uns und mit uns. Und David sagt, ich will nicht König sein, ohne Gott bei mir zu wissen. Das ist der Antrieb für die ganze Geschichte. Ich will nicht König sein, ohne Gott bei mir zu wissen. Denn das war ja vorher auch anders. Also sein Vorgänger Saul, dem war dies ja nicht so wichtig. Originaltext David, zu Sauls Zeiten fragten wir ja nicht danach. Aber jetzt schon, sagt er, ich will nur regieren, ich will nur leben, wenn Gott bei mir ist. Das ist der Ursprung dieser Geschichte. Zum Verständnis. Zu Zeiten Sauls wurde weniger oder nicht nach Gott gefragt. Da war die Bundeslade schon auch irgendwo, aber nicht das Zentrum. Und irgendwann, als man in einer dieser unzähligen Kriege gegen die Philister wieder steckte, die haben ja da laufend irgendwelche Schlachten zu führen, kamen die Israeliten dann doch auf die Idee und sagten, ja gut, jetzt könnten wir ja mal die Lade damit aufs Schlachtfeld holen, vielleicht hilft's. So lässt Gott mit sich nicht umgehen. Also prompt wurde diese Schlacht verloren und ging diese Lade in die Hände der Philister, also der Feinde. Die haben die dann in irgendeinen in ein Gotteshaus gestellt, die haben ja verschiedene Götter gehabt und haben halt die Lade neben die anderen so platziert. So lässt Gott auch nicht mit sich umgehen. dann sind am nächsten Früh diese Götzen andere umgefallen und sind kaputt geworden. Dann haben die gesagt, bloß weg, das Ding bringt uns Unheil. Dann haben sie es ins nächste Dorf verschafft, dann haben die die Pest bekommen. Also diese Lade hat allerlei Unheil bei den Philistern angerichtet, bis dorthin, dass die sagten, bringt das Ding bloß zurück. Und dann ist die zurückgebracht worden in diesen Ort Bala oder Kiriat Jearim. Da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen. Das muss eben so ein Stück weit von Jerusalem weg sein. 20 Jahre stand die dort. Und es hat eigentlich keinen so richtig gekümmert. Also Gott an den Rand der Gesellschaft stehen lassen. So war's. Und diesen Gott, der hat nichts am Rand der Gesellschaft verloren, sagt David, sondern der muss ins Zentrum der Macht. Deswegen brauchen wir den in Jerusalem. Diese tiefe Sehnsucht Davids, die steht am Anfang der Geschichte. Keinen Schritt ohne dich. Keine Königsregierung ohne Lade. Kein Leben ohne das Wort Gottes. Ist ja ganz interessant, ne, dass diese Lade das Wort Gottes beheimatet. Und dass uns das Neue Testament sagt, am Anfang war das Wort. Und das Wort ist in Jesus lebendig geworden. Keinen Schritt ohne die Lade, sagt David. Keinen Schritt ohne dich, Herr Jesus, sagen wir. Wie tief ist denn unsere Sehnsucht, genau so zu denken? Das ist der Ursprung der Geschichte. Wie tief ist unsere Sehnsucht? Mir ging es die Woche so, ich hatte richtig viele, auch ein paar sehr unangenehme Termine, wo diese Sehnsucht dann groß wurde, wo ich sagte, Herr Jesus, ohne dich keinen Schritt. Aber da sage ich dann noch was dazu, weil die Sehnsucht, das ist das eine, aber das ist noch nicht alles. Deswegen müssen wir uns den zweiten Teil schon auch noch anschauen. Geht's noch oder bin ich schon zu lang? Geht noch, Frank. Den zweiten Teil, und das ist hier der erste Teil, in Kapitel 6, von 1 beginnend. Und David versammelte wieder alle Auserlesenen in Israel, also das passiert vorm anderen. Nicht, dass ich sie da komplett verwirre. 30.000 Mann. Und David machte sich auf und zog hin mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Bala in Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen. Über die der Name des Herrn der Herrscher, der über dem Cherubin thront, ausgerufen worden ist. Und sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen. So brachte man sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. Usa aber und Achio, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen. Und sie trugen sie aus dem Haus Abinadabs weg, was auf dem Hügel war. Usa ging neben der Lade Gottes, während Achio vor der Lade herging. Und David und das ganze Haus Israels tanzten vor dem Herrn, da also auch schon, mit allerlei Instrumenten aus Wacholderhölzern, mit Zittern und mit Harfen und mit Tamburinen und mit Rasseln und mit Zimbeln. Und als sie zur Tenne nach uns kamen, da streckte Usa seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa und Gott schlug ihn dort wegen der Unehrerbietigkeit. Und er starb dort bei der Lade Gottes. Und es wurde David heiß vor Schrecken darüber, dass der Herr den Usa so weggerissen hatte. Und man nannte diesen Ort Peres Usa, so heißt er bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn und sagte, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und David wollte die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids bringen lassen. Und David ließ sie beiseite schaffen in das Haus Obed-Edoms des Gaditers. So blieb die Lade des Herrn 3 Monate im Haus Obed-Edoms des Gaditers, und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Das ist die Vorgeschichte zu der unsrigen. Und dann ging es ja weiter und David berichtet, dass diese Lade dort Segen stiftet und dann sagt er, und jetzt holen wir sie doch. Wir erfahren also jetzt, das ist eine Geschichte in zwei Etappen, da gab es ja vorher schon mal einen Anlauf. Die 30.000 waren ja schon mal unterwegs. Und dieser erste Anlauf geht schief. Dieser erste Anlauf geht schief, weil Gottes Regeln, Gottes Vorgaben nicht eingehalten wurden. Eine Regel heißt zum Beispiel, dass nur die Priester aus dem Stamm der Leviten diese Lade tragen dürfen. Was hat man dort gemacht? Man hat irgendwelche Leute, die zufällig da wohnten, gesagt, spann den Wagen ein und guckt mal, dass er sie dorthin bringt. Ist vielleicht jetzt zu flapsig, aber nicht die Vorgabe, die Gott gemacht hat, wurde eingehalten. Man hat's vielleicht gut gemeint, aber schlecht gemacht. Jetzt holen wir die mal schnell nach Jerusalem. Wir holen Gott mal schnell zu uns. In der Parallelstelle der Chronik ist diese Vorbereitung für den ersten Anlauf in 4 Versen beschrieben. So ein paar wenige Gedanken. Wir holen mal schnell. Die Vorbereitung für den zweiten Anlauf hat 24 Verse gebraucht. Also wo die Leviten eingebunden werden, wo klare Regeln aufgestellt werden, wer trägt jetzt, wie wollen wir es machen, wo auch diese Opferrituale, die sind beim ersten Mal nicht berichtet worden, also hier ist ganze Arbeit gemacht worden. David selber sagt dort, wir sind beim ersten Mal nicht auf ihn bedacht gewesen, wie es sich gehört hätte. Interessant. Wir sind nicht auf Gott bedacht und ausgerichtet gewesen, wie es sich gehört hätte. Wir waren da schlampig. Wir waren vielleicht auch halbherzig. Die Frage ist doch nicht, wie holen wir Gott möglichst schnell zu uns, sondern die Frage heißt doch, wie kann ich ihm möglichst gut Zugang zu mir verschaffen? Also nicht, wie können wir uns Gott verfügbar machen, den holen wir jetzt mal schnell, sondern wie verfügbar bin ich für Gott? Also die Sehnsucht war schon da, Gott soll bei uns sein, aber der erste Versuch war ein halbherziger. Und Gott will das ganze Herz. Die gleiche Frage an uns, wie verschaffe ich Jesus Zugang zu mir? Die halbherzige Version, Jesus, hilf mir, oder die ganzherzige Version, Jesus, entscheide du. Die halbherzige Version, geh du mit mir, oder die ganzherzige, lass mich mutig und entschlossen dir nachfolgen. Die halbherzige Version, sei du da, wenn ich dich brauche, oder die ganzherzige Version, lass mich da sein, wenn du mich brauchen willst. Also, Sehnsucht ist recht und gut, aber Gott will das ganze Herz. Und deswegen scheitert dieser erste Versuch. Weil er sagt, ihr habt doch mich da gar nicht mit einbezogen. Ihr wollt mich schnell haben. Aber fragt doch nach dem, was ich will. Klammer auf, Gott sei Dank gibt es immer wieder die Möglichkeit für einen zweiten Anlauf. Auch für uns. Die zentrale Stelle aus meiner Sicht, bei allem Spektakel mit dem Tanzen, ist woanders. Und das ist dieses Nachdenken, als der erste Anlauf scheitert. Und es wurde David heiß vor Schrecken darüber, dass der Herr den Usa so weggerissen hatte. Und David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn und sagte, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Also er formuliert die Frage jetzt ganz anders. Nicht wie hole ich Gott, sondern wie kommt die Lade zu mir? Wie öffne ich mich für Gott? Und David fürchtete sich, wie soll die zu mir kommen? Und das hat 24 Verse in der Chronik, vernünftige Vorbereitung, Ausrichtung auf Gottes Willen hervorgerufen. Mit ganzem Herzen, wie kann ich Gott Zugang zu mir verschaffen? Vielleicht ist die Furcht der Schlüssel dazu gewesen. David fürchtete sich. Furcht nicht im Sinne von mal schnell erschrocken sein, sondern die Furcht als dauerhafte Haltung, das Anerkennen Gottes als Schöpfer, in seiner Macht, in seiner Erhabenheit, zu wissen, mein Leben hängt in jedem Moment von ihm ab. Und in seiner Eigenschaft als Richter, zu wissen, Gott bleibt nichts verborgen. Und er gewichtet das dann schon richtig. Diese Furcht Gottes gegenüber, davor ist David erschrocken. Er hat den Versuch abgebrochen und hat nochmal neu geplant. Die Furcht des Herrn, steht in den Sprüchen 15, ist der Anfang der Erkenntnis. Ist der Anfang der Erkenntnis. Vielleicht muss man manchmal mehr Angst vor Gott haben, weil die Bibel sagt uns, das macht uns angstfreier einem anderen gegenüber. In meiner Seminarwoche hatte ich eine große Sehnsucht und habe gesagt, Jesus, geh mit. Und zwei Nächte habe ich richtig schlecht geschlafen. Ich bin heute noch blass, hat meine Familie gesagt. Da war ich an dem Punkt, wo ich sagte, entweder Jesus, du gibst mir jetzt irgendeine Idee und du übernimmst dieses Seminar, oder ich muss morgen früh mir was einfallen lassen, wie ich es ausfallen lassen kann. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und da hatte ich dann den Eindruck, ja, das ist das, was Jesus will. Also nicht, gib mir dann mal ein paar Ideen, wenn es drauf ankommt, sondern mach du das jetzt. Mit ganzem Herzen. Ich könnte auch 30 Geschichten von halbherzigen Verhalten erzählen, bloß, dass das nicht falsch rüberkommt. Aber es tut gut, diese Nähe dann so zu spüren, wo Jesus eingreift. Und mit einer ganz hohen Intensität da ist. Es ist auch gut gelaufen. Dieser zweite Anlauf aus der Angst heraus hat David da nochmal einen neuen Anlauf genommen. Er behält seine Sehnsucht und er hat gelernt, Gott will das ganze Herz. Und er legt alles dran, das vernünftig zu planen. Ja. Und jetzt tanzt er, ich glaube, doch ein bisschen wilder als beim ersten Mal. Mit aller Kraft vor Gott her. Mit aller Kraft. Machen Sie sich ein Bild, wie Sie wollen, aber es ist ein kraftvolles. Nein, ohne Jesus will ich keinen Schritt tun. Das wäre das Gleiche für uns. Lasst uns doch von David diese Sehnsucht nach Gott wieder lernen. Und wir holen jetzt die Lade bei uns mittens rein, da gehört sie hin und nicht an den Rand der Gesellschaft und meines Lebens. Lasst uns doch von David erinnern, dass die Furcht vor Gott das Herz bereiten kann, ganzherzig und nicht halbherzig zu sein. Und lasst uns doch auch von David zeigen, wie diese große Freude an Gott sich auch zeigen kann. Es mag sein, dass es verschiedene Kapitel gibt, wo dieses auch nochmal eingeschränkt wird, was ich wie zeigen kann. In diesem Kapitel heute steht jedenfalls, dass Freude an Gott sich ausdrücken soll und darf. Und das nächste Mal, sagt David, mache ich es noch ein bisschen wilder, das ist mir gerade egal, was ihr dazu sagt. Amen.
Sie haben Fragen oder Anregungen zur Predigt und möchten mit uns Kontakt aufnehmen? Sie finden alle Kontaktdaten auf www.lkg-schwabach.de.